Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Ich suche Germany's Next Topmodel.
Heidi Klum gibt dir die Chance deines Lebens.
Bewirb dich jetzt bei ProSieben.
Und geh denselben Weg wie Heidi.
Ich habe damals auch bei einem Modelwettbewerb gewonnen. Man kann ja nie wissen.
Tja, wenn das Leben manchmal ganz so einfach wäre. Hier ist die Lebenszeit. Guten Morgen, sagt Andrea Stopp aus dem Studio des Deutschlandfunks. Unser Thema heute in der Lebenszeit, welche Rollenbilder vermitteln eigentlich das Fernsehen? Und Sie haben gerade einen kleinen Ausschnitt gehört aus der Sendung Germany's Next Topmodel. Gestern Abend war es ja wieder zu sehen. Und unsere Fragestellung ist entsprechend Bachelor, Topmodel. Man könnte noch andere in diese Reihe stellen. Welche Rollenbilder vermittelt eigentlich das Fernsehen? Ich Ihnen meine Gäste hier in Köln, in München und in Berlin vorstelle, hören wir mal kurz rum. Meine Kollegin Julia Battiste hat gestern das Mikrofon mal in die Fußgängerzone gehalten und junge Leute gefragt, warum schaut ihr eigentlich solche Formate wie Germany's Next Topmodel, wie Bachelor und wie andere?
Wegen Heidi Klum. Ich weiß nicht, wer die schon so lange dabei ist und die ist so berühmt und... Ja, doch, Heidi Klum finde ich gut als Vorbild, weil sie hat auch eine große Familie, viele Kinder und die kriegt das alles so untergebracht und wie die auch mit den Mädchen umgeht, geht die voll lieb um, also kommt so rüber, weil die ja noch alle so jung sind.
Also ich finde es schwachsinnig, weil ich finde, die Leute sind so unter, also die Mädchen vor allen Dingen so unter Druck gesetzt, weil die einfach diesem Medienspektakel folgen wollen, was ich nicht gut finde.
Ich glaube, die versuchen auch oft so Seiten herauszupicken, was nur so halt die Leute entertaint, also so auch die schlechten Seiten und dann kommt das wieder falsch rüber, obwohl man gar nicht so ist.
Wenn da zum Beispiel jetzt 16-Jährige sogar schon so weit kommen oder dann 25-Jährige, also das junge Alter finde ich einfach interessant. Wie weit die das schaffen.
Ja, also im Bachelor, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, weil die alle hinter dem so herrennen und ich finde auch nicht, dass der da jetzt irgendwie die große Liebe oder so finden könnte. Das ist alles so ein bisschen unreal oder so dargestellt. Das ist manchmal so witzig zuzugucken, wie die sich dann auch untereinander so anzicken oder so, nur wegen so einem Mann.
Massive Töne, Junge, massive Töne. An alle J-Los, an alle Marilyn Monroes, Topfigur, schöner Frisur. Wow, du siehst gut aus, du bist mein Topmodel, du kommst groß raus, du ziehst dich an und ich zieh dich aus, du ziehst dich an, ich zieh dich aus, komm sieh dich an, du siehst gut aus, du bist mein Topmodel. Süße, schmeiß das Müsli weg, leg das Vollkornbrot und das Gemüse weg. Ey Süße, wie du fühlst dich fett, nimm den Lolli in den Mund, schau wie süß er schmeckt. Sag mir, willst du aussehen wie ein Bügelbrett, wie die auf dem Laufsteg, wie die übel schlecht. Ich übergeb mich, du bist nicht dünn und kretig, du bist mein Topmodel. Deine Bauchbeine, Po sind geil und stylisch und schau, deine Boobs sind weich und weiblich, nein, nicht kleinlich.
Wie Sie das in der Lebenszeit gewohnt sind, wir haben eine interessante Runde Gesprächspartnerinnen und Partner zusammengestellt, ehe ich sie Ihnen aber vorstelle und Sie sind zusammengeschaltet in München, in Berlin, aber auch hier in Köln habe ich Gäste. Mein erster Gast in Köln im Studio ist Lea Erdwins. Ja, von der ich sagen müsste, sie gehört zum Kernpublikum von Sendungen wie Germany's Next Topmodel. Lea, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lea, du bist in der Ursulinenschule in Köln. Das ist ein Mädchengymnasium. Welche Klasse?
In der 9. Klasse.
In der 9. Klasse. Hast du gestern Abend Germany's Next Topmodel geschaut?
Ja, natürlich.
Gab's schon mal eine Sendung, die du verpasst hast?
Ja, also ich verpasse meistens den Anfang, weil ich abends immer noch tanze. Aber wichtig ist ja hauptsächlich die Entscheidung immer.
Mhm. Also im Grunde würde es reichen, heißt das, wenn du hinten den Schluss siehst und guckst, wer rausgeflogen ist?
Also es gibt ja immer noch so eine Rückblende, was alles passiert ist. Und die Freundinnen erzählen einem ja auch am nächsten Tag, was es alles für Shootings gab. Also das Interessanteste ist halt, ob die Favoritin drin bleibt.
Mhm. Du hast gesagt, du kommst dann vom Tanzen. Du würdest aber nicht dein Hobby, das Tanzen, früher aufhören, um pünktlich zu Sendungsbeginn da zu sein?
Nein, weil das Tanzen ist ja was in meinem realistischen Leben. Und Topmodel ist meistens nur so eine Unterhaltung einfach so.
Könntest du dir denn vorstellen, mal mitzumachen bei Topmodel?
Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, ich müsste erstmal in der Situation sein und man müsste sich dann auch den Vertrag durchlesen, was da alles so drin steht. Da können ja auch mal Fallen kommen.
Mhm. Das klingt sehr also vernünftig aus unserer, darf ich jetzt mal so sagen, älteren Perspektiven. Vorsichtig sein, wer weiß, was die im Fernsehen miteinander machen, mit uns machen. Hast du da so ein Misstrauen? Geht das wirklich alles gut und mit rechten Dingen zu?
Ja, also ich bin schon misstrauisch, weil es hat ja auch eine von meiner Schule mal mitgemacht. Die wurde dann als Zicke dargestellt. Manche sagen, sie wäre wirklich so, andere sagen, sie wäre nicht so.
Wie ist sie wirklich? Du kennst sie?
Nein, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, ich kann das nicht beurteilen, aber man wird, glaube ich, immer in so eine Rolle man wird immer als eine bestimmte Person dargestellt, die man vielleicht gar nicht wirklich ist.
Mhm. Was, wenn du dich entscheiden würdest oder wenn du die Möglichkeit hättest, mitzumachen dort in dieser Auswahl, glaubst du könntest du selber bleiben, du, Lea Erdwins?
Also ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt schon, aber ich denke auch, ich würde dann irgendwelche Sachen sagen, die ich vielleicht normalerweise nicht sagen würde. Einfach durch diesen Druck auch, der da herrscht.
Mhm. Aber hinterher weiß man dann auch nicht, wie es zusammengeschnitten wird letztendlich, ne?
Genau.
Das sind ja schaust du eigentlich alleine dann Fernsehen oder mit Freundinnen oder wie macht ihr das? Trefft ihr euch zusammen?
Ja, also wenn ich keinen Tanzen habe, treffe ich mich meistens mit Freundinnen, da gucken wir das zusammen. Sonst gucke ich das immer mit meiner Mama. Manchmal guckt auch meine Schwester mit.
Mhm.
Ja, du.
Das stimmt, was wir so wissen. Wir haben aber gleich aus der wissenschaftlichen Ecke das uns mal ein bisschen erläutern lassen. Das ist ja nicht nur eine Sendung, die von Menschen bis, sagen wir, 18 oder 20 Jahren geguckt wird, sondern es geht weit drüber hinaus. Und gerade Mütter und Töchter gucken da oftmals zusammen. Bei dir ist es auch so der Fall. Sag mir mal, wenn du unter deinen Freundinnen so rumhörst, stimmt das eigentlich, dass ihr als Mädchen in erster Linie schön sein wollt, perfekt sein wollt? Oder ist das ein Vorurteil von uns Älteren?
Also perfekt wollen wir nicht sein, also gerade nicht perfekt, weil ich glaube, niemand kann perfekt sein und wenn man versucht, nach Perfektion zu streben, dann kann da nichts Gutes bei rauskommen. Aber man möchte natürlich immer schön sein und dann Anerkennung bekommen von den anderen. Dann fragen die, oh, wo hast du die Jacke her? Die ist total schön. Dann freut man sich natürlich auch, dass das Ding gefällt.
Lea Erdwins ist bei uns bis zum Schluss der Sendung. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch mit ihr sprechen, wenn Sie möchten. Sie wissen, die Lebenszeit ist Ihre Sendung. Wir freuen uns über Ihre Anrufe oder über Ihre Mails und schauen, was wir in die Sendung durchschalten können. Die Anruftelefonnummer ist folgende 00800. Das ist die Vorwahl, die den Anruf für Sie aus ganz Europa kostenfrei macht. Also 00800 4464 4464. Oder Sie schicken uns eine Mail an lebenszeit@dradio.de. Wie gesagt, unser Thema Bachelor und Topmodel. Welche Rollenbilder vermittelt das Fernsehen? Ihre Meinung interessiert uns. Was beobachten Sie in Ihrem Umfeld? In Familien zum Beispiel oder in der Schule oder im Beruf? Dr. Achim Hackenberg ist uns zugeschaltet in Berlin. Sie hören uns, Herr Hackenberg.
Ja, guten Morgen.
Morgen. Sie haben Lea Erdwins schon gehört. Ich sag unseren Hörerinnen und Hörern dazu. Dr. Hackenberg ist Medienberater, Medienforscher, Pädagoge und er ist, das interessiert uns in diesem Zusammenhang auch nicht wenig, Gutachter und Prüfer im Jugendmedienschutz. Seit, glaube ich, 2004, schon 9 Jahre bei der FSF, ein bisschen sperrige Abkürzung, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Und FSM, das ist die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Wer kontrolliert sich da selber und freiwillig?
Ja, die Sendeanstalten haben sich da zusammengeschlossen und werden letztendlich oder prüfen das Fernsehprogramm. Und in diesem Zusammenhang wird letztendlich auch entschieden, welche Sendungen zu welcher Sendezeit laufen können, ob eventuell, wir nennen das, Entwicklungsbeeinträchtigungen zu befürchten sind, ob zum Beispiel zu viel Gewalt oder zu viel Ängstigendes oder eventuell auch, über das wir hier wahrscheinlich vor allem in diesem Zusammenhang reden, sogenanntes sozialethisch Desorientierendes innerhalb dieser Programme und Sendungen transportiert wird. Und wie gesagt, das ist etwas, was wir dann zu prüfen haben. Und insofern, wir werden hier auch Castingshows natürlich geprüft. Wobei, so viel ich weiß, Germany's Next Topmodel zum Beispiel nicht vorgelegt wurde und bis jetzt auch noch nicht beanstandet wurde von der KJM. Das ist die Kommission für Jugendmedienschutz.
Also Sie brauchen jemanden, der sagt, schaut euch das mal an.
Nee, nicht unbedingt. Die Sender müssen das schon vorlegen, aber es gibt eine übergeordnete, wenn man so will, staatliche Kontrollinstanz der Landesmedienanstalten, die heißt Kommission für Jugendmedienschutz, und die beaufsichtigt das Ganze von oben sozusagen. Mhm. Also in Deutschland ist alles gut geregelt.
Haben Sie denn schon mal, das würde uns jetzt natürlich interessieren, auch was aussortiert, wo Sie den Zeigefinger erhoben und haben gesagt, nein, das kommt uns nicht auf den Bildschirm?
Das passiert immer wieder, weil wir letztendlich ja sozusagen ja auch aufpassen müssen, dass eben, wie es so schön heißt im Gesetz, entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte nicht an Kinder und Jugendliche herangetragen werden. Im Jugendschutzgesetz gibt es dann ja auch die Jugendgefährdung und die offensichtlich schwere Jugendgefährdung. Das sind dann zum Teil schon Straftatbestände, die da verhandelt werden. Aber das wird natürlich nicht im Fernsehen gesendet. Das hat man dann eher im Internet, wenn ich für die FSM zum Beispiel prüfe.
Ist denn dieser Begriff, den Sie gerade selber gebraucht haben, Entwicklungsbeeinträchtigung, ist der denn glasklar definiert? Weil das hört sich ja so ein bisschen gummimäßig an, dass man der oder dieser oder jener Meinung sein könnte.
Das ist natürlich ein sehr weit dehnbarer Rechtsbegriff. In diesem Zusammenhang ist sehr viel subsumierbar, wobei wir aber von den Selbstkontrollen schon angehalten sind, den auch dann von Experten mit Inhalten zu füllen und letztendlich eine Spruchpraxis zu entwickeln, die auch der Realität entspricht.
Also die Lea, die Sie ja gerade gehört haben, die hier bei mir in Köln sitzt, man hat ja den Eindruck, wenn man ihr zuhört, sie wird in ihrer Entwicklung geradezu gefördert, dadurch, dass sie da zuschaut und sich ja ihre Meinung rausbildet.
Ja, das natürlich. Stellen wir das, ich habe ja auch eine Studie mit Kollegen zusammen gemacht, was ja auch in dem Buch drin ist, das wir veröffentlicht haben. Letztendlich stellen wir ja zweierlei Dinge fest. Wir stellen fest, dass es zum Teil eben negative Auswirkungen schon auch dieser Sendungen gibt, aber es gibt durchaus auch eine positive Auseinandersetzung der Jugendlichen damit. Mhm. Also wir müssen uns auch immer von dem Bild ein bisschen verabschieden, dass Kinder und vor allem Jugendliche nur sozusagen passive Rezeptoren wären, sondern das sind aktive Menschen, die sich mit diesen Programmen genauso wie auch Erwachsene natürlich nach ihren Möglichkeiten, die Jugendliche haben, auseinandersetzen.
Das Buch, das Sie gerade genannt haben, heißt Auf Augenhöhe, Fragezeichen, Rezeption von Castingshows und wie heißt es da noch?
Coaching-Sendungen,
genau. Ne? Da sind Sie einer der drei Herausgeber zusammen mit Daniel Hajok und Olaf Selk. Wir stellen das übrigens, meine Damen und Herren, zu Hause auf unsere Seite www.dradio.de auf die Lebenszeit. Da können Sie dann auch drin blättern. So, das war Dr. Achim Hackenberg, auch bis 11.30 Uhr bei uns und steht Ihnen zur Verfügung für Rückfragen, für Diskussionen, für Streitgespräche, wie auch immer. Und an ihn werden wir nachher noch die Frage stellen, wie ist das? Sind nicht zu oft auch die Medien immer schuld an etwas oder müssen wir das auch etwas differenzieren. Aber wir springen jetzt von Berlin nach München und dort ist im Studio des Bayerischen Rundfunks Frau Dr. Maya Götz. Guten Morgen, Frau Götz.
Guten Morgen.
Frau Götz ist Pädagogin und sie ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen in München. Das ist am Bayerischen Rundfunk angesendet. IZI heißt es, so ist es richtig, nicht wahr?
So ist es.
Was ist das Jugend- und Bildungsfernsehen? Gibt es das überhaupt noch?
Es gibt auch immer wieder Jugendfernsehen. Es gibt vor allem Jugend, also Kinder- und Jugendrelevante Sendungen. Und das können dann eben explizite Kindersendungen sein oder Jugendsendungen sein. Aber es ist eben etwas, was sehr viel breiter angesetzt ist. Zum Beispiel Germany's Next Topmodel. Da müssen wir natürlich auch genau hingucken, gucken, wo sind die Probleme, wo sind auch die Qualitäten. Und was bedeutet das für ein qualitätsvolles Kinder- und Jugendbildungsfernsehen?
Also die Kategorien laufen ineinander über. Wir können ja gerade an der Stelle die Lea noch mal fragen, was schaust du sonst? Gerade haben wir ja nur über Germany's Topmodel geguckt. Erstens, dass ihr überhaupt Fernsehen guckt, so viel verwundert manchen ja auch. Wir denken, ihr seid immer nur mit einem Tablet in der Straßenbahn unterwegs oder so. Aber hast du sonst noch Lieblingssendungen im Fernsehen?
Ja, also ich gucke öfter Shopping Queen, weil mich das so interessiert, was andere Leute so halt mit diesem Budget und in der Zeit alles machen würden. Ich überlege mir dann auch immer, es gibt ja immer so Themen, die so wofür man das Outfit dann kreieren muss. Und dann überlege ich mir auch immer, was ich da machen würde. Ja.
Du brauchst eigentlich nur noch das Budget dazu, um das umzusetzen im wahren Leben. Maya Götz, ich weiß, dass Sie gerne lesen. Sie lesen Krimis, aber unter einer Bedingung, die müssen immer eine Heldin haben.
Ja, dann macht mir das eindeutig mehr Spaß.
Und wie sieht Ihr persönlicher Fernsehkonsum aus, abgesehen jetzt vom beruflichen Fernsehgucken müssen?
Oh, ich gucke richtig gerne Serien. Also wir haben regelmäßig auf DVD und im Moment ist es gerade Being Erica. Aber vorher war es How I Met Your Mother, for example.
Sie haben zwei Töchter. Wie alt sind die?
Die sind 4 und 8.
Aha. Und gucken die manchmal schon mit, bestimmte Dinge?
Nee, die haben ihr eigenes Programm. Also wir haben sehr feste Fernsehregeln. Und die gucken gerne Wissenssendungen. Im Moment gerade ist es Dino denn, läuft auch auf der ARD. Mhm. Also die haben ihr Programm und wir gucken natürlich zusammen.
Mhm. Maya Götz hat viel veröffentlicht, ein Buch geschrieben oder mehrere, glaube ich auch, eine Studie, die befasst sich mit der Frage, und darum geht es ja auch in unserer Sendung, warum sind bestimmte Fernsehformate eigentlich so erfolgreich und was machen die mit den Menschen, die sie schauen? Also werden da Rollenbilder übernommen, vielleicht Rollenklischees im negativen Fall übernommen? Darüber werden wir zusammen reden. Dr. Maya Götz bei uns im zu Gast im Studio in München. Jetzt hier nach Köln nochmal Miriam Stehling, die ich ebenso herzlich begrüße. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Miriam Stehling ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienkultur an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Von Hause aus schon studierte Kulturwissenschaftlerin.
Genau, also mittlerweile würde ich mich fast mehr als Medienkulturwissenschaftlerin bezeichnen, weil eben mein Schwerpunkt im Bereich Fernsehsendungen, Castingshows liegt und mein Promotionsprojekt dreht sich eben um Germany's Next Topmodel und dort habe ich Zuschauerinnen befragt, junge Zuschauerinnen, aber nicht in dem Alter von Lea, sondern eher ältere, also junge Frauen, die sich in einer sogenannten beruflichen Orientierungsphase befinden. Mhm. Also die studieren, eine Ausbildung machen oder gerade eben Berufsanfänger sind und die Sendung dann mit ganz anderen Augen nämlich betrachten und gar nicht so sehr mehr auf die Schönheits- und Schlankheitsideale schauen, sondern ein wenig mehr sich Strategien für den beruflichen Erfolg auch aus den Sendungen anschauen und die auch verhandeln und diskutieren.
Kann man denn da was lernen, wenn man Germany's Next Topmodel schaut, für seine eigene berufliche Strategie? Lea Erdwins spitzt die Ohren.
Ja, also was ganz interessant war, dass die jungen Frauen immer wieder eigentlich auf diese Wettbewerbssituation gekommen sind und die diskutiert haben. Also wie geht es eigentlich darum, wie konkurriere ich mit anderen, auch insbesondere mit anderen jungen Frauen in Topmodel und auch Bachelor ist das ja immer im Fokus. Und dass die jungen Frauen solche Situationen auch immer wieder in ihrem eigenen Alltag erleben. Also wenn sie bei Vorstellungsgesprächen für Praktika sitzen, wenn sie in der Schule sind, in der Universität sind, da stellen sie schon Parallelen fest und dann testen sie aber auch ihre Grenzen dadurch aus und sagen eben, Wettbewerb ist okay, das gehört in unserer Gesellschaft auch mit dazu, aber eben mit Grenzen, also ohne Manipulation und Schikane, wie es eben oft auch in Castingshows dargestellt wird. Da sprechen sie sich ganz klar dagegen aus, dass sie sowas nicht möchten und dass Freundschaften ihnen sehr wichtig sind.
Mhm. Frau Stehling, wenn Sie diese Mädchen befragt haben, welche Fragen haben Sie zum Beispiel gestellt? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ich habe konkret Gruppendiskussionen durchgeführt. Also ich habe das, was Lea ja auch schon erzählt hat, man redet darüber, man guckt es auch teilweise zusammen, solche sogenannten realen Gruppen mir gesucht und mit ihnen dann eine Szene geschaut. Das waren relativ provokante Szenen, wie zum Beispiel das Pole-Dancing-Training bei Topmodel. Und habe dann einfach gefragt, was denkt ihr darüber, was haltet ihr davon? Und dann ging die Diskussion eigentlich schon los.
Aber es waren nur Mädchen,
es keine Jungs. Es waren nur junge Frauen, genau. Ich habe mich auf die jungen Frauen konzentriert.
Damit kein Irrtum entsteht für diese Sendung. Wir wollen natürlich nicht nur über Heidi Klum und Topmodel reden, sondern über andere Fernsehformate auch. Und wer weiß, wo wir noch etwas entdecken im Fernsehprogramm. Und da haben wir ja die Hilfe von Herrn Hackenberg, Frau Götz von Ihnen, Frau Stehling und auch Lea, die vielleicht sagen, aber das und das im Fernsehen, da lerne ich was oder das so möchte ich auch sein oder so will ich gerade nicht sein. Dieses alles wollen wir besprechen heute in der Sendung Lebenszeit bis 11.30 Uhr. Vielleicht vor den Nachrichten, Herr Hakenberg, noch ganz kurz. Wie würden Sie es zusammenfassen, Germany's Next Topmodel? Was macht diese Sendung so interessant? Die haben ja wahnsinnige Einschaltquoten.
Naja, man kann schon sagen, dass halt eine gewisse Attraktivität davon ausgeht durch den Wettbewerb. Da stellen wir eigentlich, oder zumindest haben wir bei unserer Studie bei den Castingshows festgestellt, dass dieser Wettbewerbscharakter schon eine große Rolle spielt für die Jugendlichen, weil sie auch selber in einem Alter sind, wo sie eben lernen, sich zu messen mit anderen und das eben dann beobachten, wie andere das tun. Das ist so ein ganz zentraler Moment, Sicherlich, dieses Model-Sein hat natürlich auch gewisse optische Reize, wenn man es mal so formulieren will, aber das ist jetzt, denke ich, weniger für die Mädchen das Entscheidende, sondern wirklich auch der Umgang von Mädchen untereinander. Wie gerade auch schon gesagt wurde, fand ich auch sehr interessant, weil wir auch zu ähnlichen Ergebnissen kommen, diese Auseinandersetzung auch für das reale Leben, für das Berufsleben.
Herr Hartenberg, an der Stelle geht es gleich weiter. Wir müssen das Mikro räumen. In 10 Sekunden kommen die Nachrichten. Wir fragen dann, wie das mit der Schönheit ist, ob man die gerne auch so hätte als Fernsehzuschauerin. Sie hören die Lebenszeit 00800 4464 4464, die Telefonnummer.
Deutschlandfunk.
Diese Woche ist die Sexy Edition und in dieser Woche möchte ich natürlich sehen, welche von meinen Mädchen richtig sexy rüberkommen.
Das war gestern Abend, wenn ich recht informiert bin, die sogenannte Sexy Edition in der Serie Germany's Next Topmodel, präsentiert von Heidi Klum, die ja selber Model war. Das ist unser Thema heute im Fernsehen. Werden welche Rollenbilder vermittelt? Und wir haben eine Diskussionsrunde für Sie zusammengestellt. Mittendrin sitzt mit ihren 14 Jahren Lea Erdwins, gestern Abend auch vor dem Bildschirm gesessen, nach dem Tanzen, richtig?
Genau,
ja. Und es wurde ja auch breit angekündigt, dass dieses eine sexy Geschichte sein sollte. Wie hat das auf dich gewirkt? War es sexy, was du da gesehen hast?
Ja, also es war schon sexy, aber halt auch freizügig. Und ich glaube nicht, dass alle wirklich so weit gehen würden, die da mitmachen.
Eine wollte das ja auch nicht. Hast du Verständnis, Sympathie für sie?
Ja, also ich denke, man hat immer noch das Recht, selber über seinen Körper zu entscheiden und wie viel man davon halt zeigt. Und wenn man das nicht möchte, dann ist das auch verständlich.
Und wenn man das nicht möchte, sollte man sich dann vielleicht gar nicht in so einen Modelwettbewerb hineinbegeben?
Da bin ich jetzt kritisch. Also man könnte trotzdem mitmachen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass man trotzdem weiterkommt, weil man einfach diese Ausstrahlung hat und eigentlich das sonstige Gesamtpaket. Es kann ja auch sein, dass man das später machen möchte, und aber noch nicht so am Anfang seiner Karriere sozusagen jetzt.
Mhm. Wir hören gerade nochmal in eine Umfrage hinein. Diesmal war die Fragestellung vorgestern in Köln und um Köln herum. Wie glaubt ihr, wirken sich diese Sendungen aus? Was machen die mit euch?
Die ganzen dünnen Mädchen und so, vielleicht bei den Jüngeren ist das vielleicht auch nicht so ein guter Einfluss, dass die dann sich denken, so muss ich auch sein oder dann schon früh mit Diäten oder so anfangen. Aber ja, ich finde, eigentlich werden da schon so auch ein paar gute Tipps manchmal so gegeben vielleicht. Ja, mal das mit der Mode oder wie die sich da zurecht machen bei Germany's Next Topmodel oder wie die miteinander so untereinander umgehen oder so.
Wenn man andere sieht, die so dünn sind, möchte man auch so sein. Also ich stelle mir das genauso vor. Ich möchte auch am liebsten die Figur haben, nicht so dünn, dass da die Knochen rauskommen, aber schon so wie die sind und halt groß.
Nicht nur Freundinnen, auch Jungs selber machen sich, glaube ich, heutzutage zu viel Gedanken darüber, wie sie aussehen, was sie für einen Körper haben und übers Abnehmen insgesamt. Also bei uns in der Klasse beispielsweise fangen die jetzt an mit Abnehmen-Kursen und ja, das darf ich nicht essen, und da machen die Jungs auch mit.
Manchmal kriegt man es halt auch so mit von Freunden, wenn die irgendwie jetzt auf so Diäten sind. Das kommt auch manchmal einem so vor, okay, vielleicht für den Sommer, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das von der Sendung vielleicht ein bisschen abgeleitet wird. Und auch, ich weiß nicht, dieses Size Zero und in den Läden wird das ja auch so dargestellt, an den Modepuppen immer, und dann, also dass das so ein Ziel ist für ganz viele.
Ich glaube, wir im Alter, wir nicht so, aber eher so 13 oder so, die wollen alle schon so sich so kleiden, sich so schminken und auch jetzt die Schminke nachkaufen und also ja, echt die Jüngeren, so 7. Klasse oder so, aber bei uns nicht so.
Lea, kaufst du die Mode, die dort getragen wird?
Ja, also es kommt drauf an, wenn es mir gefällt, dann gucke ich mich auch dann, also gucke ich, ob es das irgendwo gibt, aber manchmal denke ich auch, das ist ja ein schrecklicher Trend, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Also es ist mal so, dass du das machst. Miriam Stehling, da sage ich nochmal dazu, schon die Magisterarbeit hat sich mit Germany's Next Topmodel beschäftigt, und auch die Dissertation, da geht es wohl darum, wie global gehandelte TV-Formate in der Rezeption in verschiedenen Kulturen wahrgenommen werden. Da müssen wir unbedingt auch nochmal drauf sprechen, ob das bei uns anders ist als zum Beispiel in Italien oder Spanien. sehen. Aber Frau Stehling, zunächst mal, was ist Ihre Meinung? Was entnehmen Mädchen aus solchen Castingshows?
Also dass die Kommentare, die wir auch gerade gehört haben, die sind immer ganz interessant, weil es immer da um die anderen geht, die das dann schauen und dann dementsprechend vielleicht weniger essen oder eine Diät machen. Und das ist immer ganz spannend, dass dieser Third-Person-Effekt, der da zutage tritt, immer auf die anderen zieht und man selber eben davon so unberührt bleibt. Und das finde ich immer ganz spannend, dass das auch bei älteren, also jungen Frauen kommt, dass die Jüngeren davon vielleicht beeinflusst werden, aber ich selber gar nicht mehr. Und was aber auch spannend ist, dass die jungen Zuschauerinnen sich selber auch reflektieren in ihrer Rezeption. Also auch sagen, ja, damals, als ich 15 war, da habe ich dem vielleicht noch mehr nachgeeifert. Mittlerweile sind mir andere Sachen wichtiger und ich nehme ganz andere Sachen mit, wie zum Beispiel, wenn es um dieses Nacktshooting geht, bei dieses sexy Shooting am Strand ohne Bikini vielleicht auch, dass man dann auch sagen kann, gibt es da Strategien, trotzdem erfolgreich zu sein, auch wenn ich selbstbestimmt bleibe und sage, ich möchte das nicht, ich möchte mich nicht ausziehen. Mhm. Und das nehmen die Zuschauerinnen auch schon mit, also Strategien zum Verhandeln, zum Aushandeln des eigenen Selbst.
Aus einem Nebensatz dessen, was Sie gerade sagte, könnte man entnehmen, der Erfolg solcher Reihen wie Germany's Next Topmodel liegt auch darin, dass es viele schauen, sich aber nicht trauen, es zuzugeben, dass sie das schauen. Ist
ja,
es so?
Ja, ganz klar. Also diese Castingshows werden ja auch oft gerne als Trash-TV oder Unterschichtenfernsehen bezeichnet. Und es ist immer ganz gerne gesagt, ja, das schauen die anderen. Ich schaue das eigentlich gar nicht, aber irgendwie kennen sich doch immer alle aus. Das ist so ein bisschen sozial erwünschte Antwort, aber es ist doch so, dass sich eben Medien und Gesellschaft auch in einem Wechselverhältnis befinden und dass solche Castingshows eben auch aus bestimmten Gesellschaftsentwicklungen heraus sich entwickeln und dementsprechend auch relevant sind für Menschen.
Maja Götz in München vom Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen. Frau Stehling hat gerade von den Mädels gesprochen. Wie sieht's bei den Jungs aus? Um die haben Sie sich ja gekümmert. Wie nehmen die Germany's Next Topmodel auf? Warum gucken die das überhaupt?
Also wir haben auch eine große Studie zu Mädchen gemacht, die Fans dieser Sendung sind. Bei den Jungs kann man im Prinzip aufzeigen, dass die mit deutlich mehr Distanz rangehen. Auch die, und das ist natürlich der Unterschied auch in der Methode, das eine ist, wie redet man in der Gruppendiskussion drüber und das andere ist, was denkt man wirklich? Die gehen halt ganz stark mit diesen Figuren mit, also mit diesen jungen Kandidatinnen. Wie gehen die mit den Herausforderungen um? Und das ist auch bei den Jungs, die das regelmäßig gucken. Die überlegen auch, würde ich jetzt dieses Shooting machen, was würde ich jetzt tun? Aber insgesamt sind die Jungs dann doch distanzierter. Das heißt, die haben zum Beispiel medienkritische Anmerkungen, was wir bei den weiblichen Fans, bei den Mädchen, die das wirklich gerne gucken, so gut wie gar nicht finden. Die glauben wirklich, das ist die Realität. Die können ein bisschen sich distanzieren, aber vor allen Dingen geht es eben, es geht alles um Erscheinung. Erscheinung ist das Entscheidende. Was trage ich? Wäre, hätte auch gern diesen Körper. Das heißt, da finden ganz viel Identifikationsmechanismen statt.
Aber die Jungs gucken es doch auch schlicht und einfach, weil da süße, nette, schöne Mädels zu sehen sind.
Gar keine Frage. Die Mädchen übrigens auch. Also dieses Moment, gerade diese Fotoshootings, diese Überhöhung von Identität im Ästhetischen, das ist etwas, was einfach auch Spaß macht.
Herr Hackenberg, mischen Sie sich bitte mit ein. Körperbild und soziale Verhaltensmuster. Wie wirkt das eine auf das andere?
Ja, ich würde da eine Differenz einführen wollen, weil wir müssen doch berücksichtigen, dass jetzt, wenn wir von Rollenbildern sprechen, haben wir auf der anderen Seite eben dieses Körperbild und da stellen wir auch in unserer Untersuchung fest, dass das vor allem von Mädchen, was eben auch so Körper, Aussehen, Kleidung, Stil angeht, relativ unkritisch wahrgenommen und verarbeitet wird. Während auf der anderen Seite aber zu einem Rollenbild ja auch soziales Verhalten dazu gehört. Und da stellen wir fest, dass dann wiederum eine sehr, wenn man so will, aktive Auseinandersetzung mit dem passiert, was auch schon gesagt wurde jetzt von den Kolleginnen in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Person Heidi Klum selber, die als eine recht starke und erfolgreiche Frau gesehen wird, so als Role Model, letztendlich auch für eine Führungskraft, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite ganz wichtig, das war für die Jugendlichen und das war für uns auch so ein bisschen eine Überraschung, sind sie projizieren sehr stark, wenn man so will, klassische bürgerliche Werte wie letztendlich Fairness, Fleiß, Anstand in diese Sendung mit rein und rezipieren das sehr stark auf dieser Ebene auch, und zwar durch interessanterweise alle sozialen Schichten, wie wir feststellen konnten.
Also der Zickenkrieg, der darin vorkommt, ist zwar ein Element der Unterhaltung, aber man lernt positiv an dem?
Das heißt, Sie unterscheiden natürlich auch zwischen Unterhaltung, also wie gesagt, wir reden von aktiven Zuschauern. Wir haben immer so das Bild, Kinder und Jugendliche nehmen passiv nur auf. Wir haben aktive Zuschauer und letztendlich unterscheiden die auch schon, vor allem die Älteren, dann ganz klar zwischen, das ist Unterhaltung, das ist lustig, das ist vielleicht aber auch eben politisch nicht korrekt oder es ist vielleicht auch kein richtiges, gutes Sozialverhalten. Diese Unterscheidung treffen die auch schon. Also
wie stark, und ich frage vielleicht alle, auch Frau Götz und Frau Stehling, wie stark werden eigentlich Rollenbilder von den Medien geprägt und wie stark im Verhältnis dazu vom richtigen Leben, also in der Gesellschaft? Ich weiß nicht, wer zuerst antworten möchte. Frau Götz vielleicht in München?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Das eine existiert ja nicht ohne das andere. Medien sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft, die sich um Aussehen nicht kümmern würde, wäre eine Sendung wie Germany's Next Topmodel auch nicht denkbar und ganz sicher nicht erfolgreich. Gleichzeitig werden hier natürlich bestimmte Vorbilder einfach auch geschaffen, im Sinne von, man sieht sie. Und mit einmal ist es für Mädchen eben hochgradig wichtig und attraktiv, einen bestimmten Körper zu haben, zu posen. Mit einmal wissen sämtliche Mädchen, wie man diesen komischen, sich Beine überkreuzenden Schritt macht. Das wusste in meiner Generation noch keiner. Und heute ist es mittlerweile durchaus üblich, dass auf Kindergeburtstagen Germany's Next Topmodel gespielt wird.
Lea, kannst du das, diesen Schritt? Kannst du walken oder wie heißt es? Laufen?
Ja, also wir haben es auch schon gespielt auf Geburtstagen. Es gibt ja diese Serie, die heißt Topmodel. Da gibt es dann auch so Übernachtungsparty, wie du deine richtige Übernachtungsparty gestaltest mit Topmodel und so. Das haben wir auch schon nachgespielt. Mhm. Ja, also ich weiß auch, dass alles nicht alles wirklich stimmt, was da passiert. Und ich denke auch nicht, dass es das reale Leben ist und wie Models wirklich sind. Weil ich habe zwei Freundinnen, deren Schwestern modeln und die sagen, das ist eigentlich ganz anders. Also nur diese Castings sind ähnlich, aber es ist auch viel mehr Konkurrenz und so.
Ja, und es ist wahrscheinlich sehr, sehr hart, ne? Was man in diesen Zusammenschnitten, es ist ja eine geschnittene Sendung, nicht so sieht, wie anstrengend es ist und wie viel Zeit vergeht, ehe man irgendwie ein gutes Bild produziert hat.
Ja, genau. Also man hat auch einen großen Druck, auch von vielleicht seiner Agentur, wenn die sagen, ja, du hast nicht den idealen Körper. Man sollte sich das aber, glaube ich, nicht so zu Herzen nehmen, weil sonst geht man daran kaputt.
Mhm. Das war ja zum Beispiel gestern in der Folge auch. Ja, Frau Götz.
Wenn ich mich kurz einschalten darf. Und das Entscheidende, dass wir überhaupt drüber nachdenken. Also mittlerweile ist 63% der 9- bis 11-Jährigen können sich vorstellen, das als Beruf zu machen. Das ist die Frage, wie viele Models braucht eigentlich unsere Gesellschaft? Warum haben wir nicht so etwas wie Naturwissenschaftlerin, Technikerin? Also, dass wir überhaupt drüber nachdenken, was bedeutet es, Model zu sein? Das ist wirklich so eine kleine Nische und so ein wirklich unschönes Berufsbild, was keine Zukunftsperspektive hat. Warum denken wir überhaupt drüber nach? Das ist etwas, was Medien
ja,
macht.
Ja, meine Damen und Herren zu Hause, wenn Sie es wissen, die Antwort auf diese Warum-Frage von Maya Götz, rufen Sie uns an. 00800 4464 4464. Frau Stehling hat das Wort.
Ja, ich wollte da gerne nochmal ergänzen, dass die bisschen älteren Zuschauerinnen, die auch immer noch mit sehr viel Vergnügen Topmodel gucken, sich da extrem von abgrenzen, wie meine Studien gezeigt haben. Die haben gesagt, sie wollen auf keinen Fall Model werden, sie würden auch nie an der Sendung teilnehmen wollen und durchschauen, wie Herr Hackenberg auch schon gesagt hat, natürlich diese Inszeniertheit der Sendung auch sehr. Also die wissen eben, was ist real und was ist nicht real und kennen sich auch mit den Verträgen aus, was bei Lea ja auch schon gesagt wurde. Und nehmen da so eine kritische Distanz ein und trennen da auch sehr zwischen eben diesem Job und ihrem Privatleben und aber auch zwischen dem Modelberuf und ihrem eigenen Beruf, wo eben auch unterschiedliche Regeln gelten. Und da können sie diese Grenzen auch austesten und wissen eben, wenn ich nicht Model werden will, dann brauche ich mich zum Beispiel auch nicht ausziehen, weil das muss ich in meinem zum Beispiel Büroalltag nicht tun. Und dann ist das auch in Ordnung. Und da werden eben Grenzen auch ausgehandelt.
Lea, wärst du eigentlich gerne, wenn wir schon über Rollen reden, wärst du eigentlich so wie Heidi Klum gerne, die ja dort diesen ganzen Laden zusammenhält und ordnet und strukturiert?
Also ich denke, es gibt so mehrere Seiten an ihr. Also sie kann total nett sein und halt auch diese Mutti so ein bisschen. Das finde ich eigentlich toll, wie sie sich auch einsetzt, wie sie manchmal auch über die Probleme redet, aber dann ist sie auch schon kritisch und hart. Also,
aber das muss sie ja auch, um sich durchzusetzen mit den Jungsfotografen, muss sie ja manchmal hart sein, habe ich den Eindruck.
Ja, aber wenn sie zu einem Mädchen geht und sagt, ja, wir würden dich gerne jetzt ganz nackt shooten und dann, ich glaube, dann fühlt man sich als Model, also als Teilnehmerin, ziemlich unter Druck gesetzt, wenn jetzt so die Chefin kommt und sagt, ja komm, mach das doch mal.
Wir ziehen mal für ein paar Minuten Frau Dr. Stevie Muriel Schmiedl in die Diskussion, die uns zuhört. Sie hören uns?
Ja, hallo.
Hallo, guten Morgen. Hallo. Ich sage unseren Hörerinnen und Hörern dazu, dass Stevie Schmiedl Genderforscherin ist, Deutsch-Britin, Dozentin ist sie für Genderforscherin. Und das, was sie macht oder wofür sie einen Teil ihrer Zeit verwendet, heißt Pink Stinks Germany. Und wir hören mal ein paar Sekunden hinein in eine Art, ja, wie soll man es nennen, Straßentheater. Und dann wird uns Frau Schmiedl erklären, was sie damit bewirken will.
Hier geht es um Germany's Next Topmodel. Wir spielen Straßentheater, um darauf hinzuweisen, dass 2006 sich noch 70% der Mädchen wohl in ihrer Haut fühlten. 2012 waren es nur noch 47%, also die Hälfte. Was ist da passiert? Kommen Sie her, schauen Sie das Straßentheater an. Da wollen wir drüber sprechen, denn es gibt Flyer, in denen die neuesten Zahlen stehen und eine Petition an den Werberat, den Druck auf Mädchen in der Außenwerbung zu reduzieren.
Ja, Frau Schmiedl, was ist denn passiert zwischen 2006 und heute, wenn es so schlimm geworden ist?
2006 ist Germany's Next Topmodel gestartet in Deutschland und gleichzeitig ist in den letzten Jahren, also auch seit 2006, ist die Leuchtwerbung und die Außenwerbung explodiert. Wir kennen das alle in den Großstädten, überall kommen neue Leuchttableaus. Und,
das sind die Plakatwände, ne? Genau. die aber so rumrollen. Richtig. Und praktisch auch im Dunkeln sehr gut sichtbar sind.
Gerade im Moment ist zum Beispiel Beyoncé überall zu sehen. Wir haben jetzt die Bademodensaison, das heißt, wir fahren durch die Straßen und überall ist Bikini-Mode zu sehen, was doch sehr merkwürdig ist, auf einen Schlag die ganze Stadt voller Bikini-Mode.
Ja, aber es ist doch Frühling.
Es ist Frühling natürlich, aber es sind sehr wenig Männer zu sehen, es sind nur Frauen zu sehen. Und es ist eben das klassische Bild, Frauen kriegen ihr Selbstbewusstsein dadurch, dass sie sich verschönern. Männer brauchen das nicht unbedingt. Und das ist etwas, worauf wir hinweisen. Wir weisen auf Zahlen hin, wie eben gesagt, in unserer Straßentheatertour. Deswegen zogen wir durch Deutschland. Eine Woche lang haben wir in 8 Städten gespielt, sehr erfolgreich, unser Straßentheaterstück, einfach top, ohne Model, um zu zeigen, was für ein Druck auf Kindern, also auf Jugendlichen insbesondere, aber auch schon jungen Kindern heute ist durch die Sendung und durch die Topmodel-Produkte in der Spielwarenwelt, die eben auch in den letzten Jahren ganz stark auf den Markt gekommen sind.
Wie hat sich die Spielwarenwelt da neu sortiert oder geändert?
Die Pesche GmbH, die haben früher die Diddlmaus gemacht, das kennen vielleicht noch einige Hörer.
Die war unverdächtig.
Genau, die war unverdächtig. Genau, jetzt gibt es die Topmodel-Produkte. Das sind sehr lassive kleine Mädchen. Eigentlich wären die magersüchtig, wenn man ihre Knochen dazu zeichnen würde. Also sie sind sehr unglaublich schlank, haben einen sehr lassiven, sehr sexuellen Blick. Und diese Produkte sind schon für 6-Jährige im Spielwarenhandel. Es gibt Ausmalbücher, man kann sie die Ankleidepuppen früher eben verschönern. Und davon gibt es Stifte und ganze Schreibwaren.
Also Frau Schmiedl, Sie haben sozusagen Bedenken, dass das, was auf diesen Leuchtreklamen zu sehen ist, nämlich diese makellose Silhouette und die Gestalt, dass die negativ als Rollenbild auf junge Leute wirkt.
Es geht ja nicht um ein einziges Plakat, sondern es geht eben um eine unglaubliche Masse in der Außenwerbung. Wir sehen pro Tag 5000 Anzeigen und davon sind unglaublich, ein sehr, sehr großer Prozentteil, sehr schlanke, sehr dünne Frauen. Und Germany's Next Topmodel, dazu gibt es eben sehr gute Studien, unter anderem von Maya Götz und dem IZI in München hergestellt, sehr gute Studien, die eben zeigen, dass die Serie das Körperbild von Kindern schädigen kann. Und wir sagen, es ist einfach zu viel geworden. Wir haben jetzt das Barbie Dream House, das in Berlin eröffnet wird. Also Kinderspielwelt hat schon ganz viel mit dieser Verschönerung zu tun. Und es geht dann eben weiter. Die werden sehr unkritisch gegenüber sexistischer Außenwerbung oder Außenwerbung, die Frauen immer wieder auf die eine Rolle reduziert, nämlich sich attraktiv zu machen, sich schön zu machen.
Und das kommt bei Jungen und Mädchen gleichermaßen in den falschen Kanal?
Auf jeden Fall. Natürlich, die Jungs kriegen dadurch eben ein ganz bestimmtes Frauenbild und sind natürlich auch selber unter Druck, genauso eine Frau zu finden, um als Statussymbol, um vor ihren Kerlen gut, ihren Freunden gut dazustehen. Und Mädchen sind natürlich sehr stark unter Druck von diesem Bild. Man sieht es eben an der Studie von Maya Götz, vom IZI. Man sieht es aber auch an den Zahlen, wie gesagt. Es sind Zahlen, die ganz klar zeigen, das Selbstbewusstsein von Mädchen hat sich in den letzten 7 Jahren reduziert. und zwar um die Hälfte.
Vielleicht kurz noch, welche Forderungen leiten Sie daraus ab an den Werberat, denn an den richten Sie sich ja?
Ja, mehr Verantwortung zu tragen. Der Werberat zeigt sehr oft zum Beispiel gerade Achswerbung, die ja sehr lustig sein soll oder auch für viele Leute ist. Es geht einfach um Werbung, die mit ironisch sozusagen überzogene Geschlechterrollen darstellt. Der Mann ist immer der wahnsinnig Starke und Frauen sind extrem lassiv, extrem darauf aus, den Mann zu bekommen. Das sind aber Bilder, die dann in der ganzen Stadt hängen und die Kinder sehen das auch schon und natürlich beeinflusst sie das auch. Der Werberat sagt aber, wieso, das versteht doch jeder Mensch, dass das lustig gemeint ist. Das verstehen Kinder aber noch nicht. Und das ist etwas, wir möchten den Werberat dort gerne in die Verantwortung ziehen, in der Außenwerbung nicht zu viel Werbung mit überzogenen Geschlechterrollen zu schalten, um Kinder eben nicht so stark darin zu beeinflussen.
Lea, 14 Jahre, diese Achswerbung, was hältst du von der?
Ja, also sie kann schon lustig sein, zum Beispiel jetzt mit dieser Schokolade. Aber wo diese ganzen Frauen dann im Fitnessstudio waren, ich habe das auch mit Freunden geguckt und mich auch über diese Werbung unterhalten und wir fanden das auch ein bisschen überzogen. Also es hat uns jetzt nicht so gut gefallen wie andere Werbungen, die genauso lustig sein können. Wir haben das Thema auch gerade in der Schule, da haben wir auch drüber geredet, wie man auch selber am besten Werbung macht. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass man das auch an das Alter irgendwie anpassen muss und die Zielgruppe festlegen sollte und dass das dann auch nicht...
Herr Hakenberg, da lacht doch das Herz des Medienpädagogen, wenn wir Frau Erdwins zuhören. Medienkompetenz, in der Schule wird's gelernt und dann sind die immun gegen Anfechtungen.
Ja, das ist so ein leichter Irrglaube, dass jetzt Medienkompetenz gegen alles hilft. Sie kann eben einfach auch Lebenserfahrung ja nicht ersetzen. Das ist mal das eine. Aber was mir in dem Zusammenhang noch vielleicht wichtig wäre, wir haben jetzt sehr über die Wirkung von Medien gesprochen und wir müssen, und ich würde in keinster Weise widersprechen, dass auch was wir festgestellt haben, dass das Körperbild vor allem von Mädchen durchaus geschädigt werden kann durch so etwas. Wir sollten aber diese Wirkung der Medien nicht überhöhen. Das heißt, die Pädagogen neigen auch dazu, sowohl unsere eigene Wirkung des pädagogischen Handelns, auch das Wirken von Medien zu überhöhen. Es ist auch sehr schick, gesellschaftlich, sage ich mal, ein Abstraktes zu suchen, so wie die Medien, die Politiker, die schuld daran sind. Ich vertrete da eine etwas andere Theorie. Ich glaube, dass das doch sehr komplexe gesellschaftliche Wechselwirkungen sind. Und das kann in den Medien auch nur etwas erfolgreich sein, was auch leider in der Gesellschaft als Wert vorhanden ist. Und was wir letztendlich hier jetzt als Körperbildschädigung vielleicht auch bezeichnet haben, hängt für mich eher in einem größeren Zusammenhang der Selbstoptimierung, was auch den Körper angeht, was in unserer Gesellschaft in vielen, vielen Bereichen vorhanden ist und die Gesellschaft mehr und mehr durchdringt und schon in Kindergärten und Schulen anfängt und vor allem die Mittelschicht sehr stark erfasst hat, vor allem auch, weil die Mittelschicht die Angst hat, abzusteigen und sozusagen an ihre Kinder das Bestmögliche weitergeben will. Also auch diese Wertorientierungen, die spielen da leider mit rein und das ist ein ganz komplexes Wechselwirkungsgemenge, wenn man so sagen will, man kann es nicht reduzieren auf eins. Ich würde auch immer warnen, also weil das würde ja suggerieren, wenn wir jetzt anfangen, gewisse Werbeformen oder gewisse Fernsehformate zu verbieten, dann würde das aufhören. Und das glaube ich nicht. Mhm. Das ist ein Irrglaube und das ist Augenwischerei zu glauben, dass sich dann gesellschaftliche Prozesse plötzlich beenden, sondern letztendlich ist es viel komplexer und hängt mit vielen mehr anderen Dingen, vor allem auch mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen. Ja.
Frau Stehling bekommt jetzt gleich das Wort, aber zunächst einmal Frau Schmiedl, bei der ich mich bedanke, dass wir Sie telefonisch zuschalten konnten. Pink Stings, Ihr Motto ist, habe ich das mir richtig notiert, alle wollen nur das eine, mehr Farbe.
Das ist ein schönes Motto. Ich wusste nicht, dass es unser Motto ist. Das haben wir bestimmt mal irgendwo geschrieben. Mädchen sein kann man auf viele Weisen, ist auch ein Motto von uns, das vielleicht noch bekannter ist für Pink Stings. Und ja.
Mhm. Mhm. Danke, dass Sie uns erzählt und erklärt haben. Vielen Dank. Hören Sie uns bitte, wenn Sie Zeit haben, weiter zu. Denn jetzt kommt Miriam Stehling, da sage ich nochmal, von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und ich habe den Faden verloren, an welcher Stelle Sie, glaube ich, auf Herrn Hakenberg antworten.
Genau, ich wollte... Herrn Hakenberg da unterstützen und zu sagen, dass es ein sehr viel komplexeres Medienverständnis ist, was wir eigentlich an den Tag legen sollten. Dieses Wechselverhältnis zwischen Medien und Gesellschaft und Medien und Kultur auch insbesondere ist ganz interessant, wenn man sich nämlich die Rezeption von solchen Castingshows, also diesen global gehandelten Fernsehformaten, die eben in vielen Ländern angepasst werden, aber ein globales Format sind, sich anschaut und dann auch sieht, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer eingebunden sind in kulturelle Diskussionen. Diskurse. Also hier in Deutschland wird eben ganz viel über diesen Schönheits- und Schlankheitsdiskurs durch diese Sendung geredet, während zum Beispiel in Amerika oder in China sowas gar nicht relevant für die Zuschauerinnen. Ich habe zum Beispiel eine Gruppendiskussion mit jungen Chinesinnen gemacht und mit ihnen America's Next Topmodel geguckt und die haben darüber zum Beispiel gar nicht geredet, dass man irgendwie schön sein muss oder schlank sein muss.
Aber
oder
wofür ist das ein Zeichen?
Dass es eingebettet ist in Diskurse, also Medien sind eingebettet in Diskurse um jetzt zum Beispiel Schlankheit und Schönheit und dann wird es immer kritisiert und es ist ein sehr vereinfachendes Medienwirkungsverständnis, was hier in Deutschland auch immer wieder reproduziert wird und wo aber auch die Zuschauerinnen natürlich drauf eingehen und dann sich, das kann gut, das kann schlecht sein, aber das ist eben immer auch vor dem Hintergrund kultureller und gesellschaftlicher Erfahrungen der Zuschauerinnen gesehen werden muss, solche Medien.
Das ist Miriam Stilling und Frau Götz zugeschaltet in München und Herr Hakenberg zugeschaltet aus Berlin wollen sicherlich dazu noch was ergänzen. Das müssen wir aber 5 Minuten gären lassen. Es kommen um 11 Uhr unsere Nachrichten. Um 11.05 Uhr melden wir uns dann wieder mit der letzten halben Stunde der Lebenszeit. Heute zum Thema Bachelor und Topmodel. Welche Rollenbilder vermittelt das Fernsehen? 00800, unsere Telefonnummer 4464446 oder lebenszeit@dradio.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Unser Thema heute: Bachelor und Topmodel und welche Rollenbilder vermittelt das Fernsehen? Ja, und mittlerweile schneien die Mails zu uns herein. Hilmar Hütten, ich zitiere aus seinem Schreiben: Wenn ein Herr Bohlen in einer Musik-Castingshow zu 4 jungen Bewerberinnen, circa 16 Jahre, ohne weiteres sagen kann, ihr seid ja auch 4 Schlampen, dann ist doch irgendwas falsch gelaufen. Ich finde, da sollte eine Einrichtung wie die freiwillige Selbstkontrolle zumindest eine medienwirksame Verwarnung aussprechen. Hakenberg, was meinen Sie? Nee, Frau Götz müsste ich fragen, denn
ja. Nein, kann aber gerne was sagen. Ich komme dann hinterher.
Genau. Erstmal Herr Hakenberg, denn er ist ja in der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen.
Genau, ich kann gerne gleich was dazu sagen. Ich hatte diesen Fall nicht zu prüfen, aber es ist so, dass Deutschland sucht den Superstar in der Regel vorgelegt wurde. Ich habe auch etliche dieser Folgen geprüft. Und wir haben in der Regel eigentlich solche Sprüche und Äußerungen dann zumindest fürs Tagesprogramm herausgenommen, weil wir davon ausgehen, dass, sag ich mal, ältere Jugendliche im Abendprogramm das einordnen können. Und das zeigen auch unsere Forschungsergebnisse und das zeigt ja auch unser Studiogast, dass letztendlich hier ja die Reflexionsfähigkeit da ist, das einzuordnen. Für jüngere Kinder, klar, also da versuchen wir natürlich den Schutzrahmen auch höher zu ziehen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist Dieter Bohlen natürlich auch als eine gewisse Figur eingeführt. Also insofern, ich gehe davon aus, dass das Ältere und Jugendliche einordnen können. Für Kinder versuchen wir das natürlich schon aus dem Tagesprogramm rauszuhalten.
Aber Herr Hakenberg, wie haben Sie das gesagt, Reflexionsfähigkeit bei Lea ist doch ausgesprochen hoch. Und da gibt es doch aber viele, bei denen ist die ausgesprochen niedrig.
Das sagen Sie. Wir müssen uns letztendlich immer von einem, wir nennen das normalen Jugendlichen aus, sozusagen orientieren. Und da ist etwas natürlich schon zu beobachten durch Studien, die ich und auch andere ja gemacht haben, dass wir durchaus ein gewisses Reflexionsvermögen feststellen können. Und was eben genau diese Figur Dieter Bohlen angeht, kann man die feststellen. Mhm. Das wird schon erkannt und das wird auch als Unterhaltung, hatte ich ja vorhin gesagt, die können unterscheiden zwischen, das ist Unterhaltung und das ist aber auch kein richtiges, adäquates Sozialverhalten, das hier an den Tag gelegt wird.
Also Frau Götz, IZI.
Ja, dem kann man absolut zustimmen. Das eine ist aber, was ist das, was ich reflektieren kann, wo ich sagen kann, okay, nee, das war jetzt aber zu viel, ne? So, oder die sind wirklich zu dünn, die Models. Eine Größe 36 würde ja reichen, So, das andere ist es aber, dass dadurch ja Werte einfach gesetzt werden, die einfach da bleiben. Und gerade jetzt bei dem Beispiel von den Bohlen, wir haben letzte Woche eine Studie vorgelegt, wo wir ehemalige Musikcasting-Show-Teilnehmer befragt haben. Und was wir ja gerne mal vergessen, das sind reale Menschen. Und er hat zu diesen vier Mädchen dieses gesagt, die gehen mit einer kleinen Narbe einfach raus. In dem Augenblick sind sie rausgegangen. Und wahrscheinlich war die Narbe eher kleiner, aber es gibt eben auch Beispiele, wo das dann wirklich dauerhaft einfach zu einer Schädigung führt, zu wirklich großen, auch sozialen Problemen. Denn das sind reale junge Menschen, die wir dort im Fernsehen beobachten.
Mhm. Lea, hier kommt was für dich. Hildegard Saub, ich weiß nicht woher, schreibt unter anderem, Lea ist ein tolles Mädchen, aber mich interessiert nicht, warum sie die Sendung schaut, sondern warum sie nicht dran teilnehmen will. Also dieser Zwiespalt. Einerseits gerne schauen, aber so richtig dran teilnehmen auch nicht. Das fragt die Saub. Frau Saub, möchtest du dazu was sagen?
Ja, also es gibt halt so ein paar Sachen, vor denen ich, sage ich jetzt mal, Angst hätte. Also ich würde nicht so ein Nacktshooting machen. Das ist nichts für mich und auch nichts mit so einer Spinne oder so. Also ich glaube, da hätte ich ziemlich Angst vor und auch Probleme. Und wenn dann noch jemand daneben steht und mich so unter Druck setzt, ich weiß nicht, ob ich so gut damit klarkommen würde und ich denke, da ist das Risiko dann auch hoch, dass ich irgendwas sage, was ich eigentlich, wovon ich hinterher denke, warum habe ich das denn gesagt? Das ist doch totaler Quatsch und ja, da habe ich so ein bisschen Respekt oder Angst vor, sag ich jetzt mal. Mhm.
Ulrike Kuhlenkamp ist Hörerin und sie folgt unserer Sendung in Wiesbaden und ist bei uns ist sie jetzt am Telefon. Sie sind 71 Jahre, wir dürfen das in der Lebenszeit dazu sagen. Frau Kuhlenkamp, Sie schauen auch Germany's Next Topmodel?
Nein.
Aber Sie wissen, worum es geht.
Ich bin auch ein bisschen später in die Sendung rein und kannte den Titel nicht. Mhm. Aber jetzt weiß ich, es geht ums Fernsehen. Aber das Fernsehen ist vermittelt ja auch nur wiederum.
Aber als Sie klein waren, haben Sie doch bestimmt auch geträumt, mal entdeckt zu werden.
Eben, eben, ja. Ich bin mit, 5 Zentimeter oder 4 Zentimeter Absätzen einen längeren Schulweg gegangen und hatte die Vorstellung, ich werde entdeckt. Weiter schwingender Rock. Gerne. Nur bin ich lange, lange verschont worden vom Fernsehen, weil es das noch nicht gab bei uns in der Familie. Und danach richte ich mich noch so ein bisschen. Ich kriege aber mit zahlreichen, vielen weiblichen Nachkommen. Ich habe lauter Prinzessinnen. Zum Teil sind sie aus dem Alter, einige sind aus dem Alter raus. Aber es wird ihnen vermittelt von den Kindergarten, Mitstreiterinnen, Prinzessinnen und Schönsein. Auch im rosa Tüllrock auf dem Spielplatz, durchaus gängig. Mhm. Und im Alltag auch, ach, was bist du schön. Und wenn Mädchen geboren werden, das ist schön, ja.
Sagt Ihnen Frau Kuhlenkamp Lilifee noch etwas?
Ja, natürlich. Nicht noch, sondern ganz neu.
Frau Götz, das Lachen im Hintergrund kommt aus München, stammt von Maya Götz und bedeutet was?
Daran wird sehr schön eins der ganz großen Problematiken, gerade wenn es um weibliche Vorbilder, wird da sehr schön deutlich. Und zwar, wir haben zum einen dieses Symbol der Prinzessin. Was heißt das? Warum sind, übrigens auch meine Größere, die hatte auch so eine Prinzessinphase, warum sind Prinzessinnen so hochgradig attraktiv? Sie symbolisieren, du bist wertvoll, nur weil du geboren bist. Und das ist etwas, wie Mädchen sich auch heute fühlen und was auch das Schönste ist, was wir so einem Kind mitgeben können. Gleichzeitig eben, warum müssen es unbedingt rosa Prinzessin sein? Einmal, weil es der Markt extrem anbietet, aber auch, weil rosa die einzige Farbe ist, die nicht junge ist. Und Mädchen sind heute so stolz drauf, nicht junge zu sein, sondern Mädchen zu sein, weil sie eben einfach die leistungsstärkeren sind. Weil Jungs sind die, die ermahnt sind. Jungs sind die, die alles nicht können. Aus diesem Stolz heraus, Frau zu sein oder eine Frau werden zu werden, kommt eben auch im Prinzip oder fehlt komplett eine Defizitwahrnehmung. Mädchen wachsen auf mit, sie sind die Stärkeren, deswegen müssen sie auch perfekt sein. Und irgendwann stoßen sie an unsere Gesellschaft, die eben alles andere als gleichberechtigt ist. Und dann kommt diese extreme Hypersexualisierung, dieses alles ist Körper und Erscheinung. Und daran scheitern im Prinzip unsere unglaublich begabten, tollen Mädchen. Wir haben ja auch Lea im Studio, hören wir ja, das ist ja Das hört sich so toll an, wo man auch denkt, warum muss sie überhaupt drüber nachdenken, Model zu sein? Model ist ein so ungünstiger Beruf. Also wirklich, es gibt so viel bessere Dinge. Warum müssen die über sowas überhaupt nachdenken? Da gibt es doch so viel mehr Möglichkeiten, die da sind. Und wir verweisen sie immer aufs Aussehen.
Ja, aber da muss man jetzt der Lehrer auch die Chance geben. Was hast du denn mal vor? Noch ist ja ein bisschen früh, 9. Klasse, aber was visierst du so berufsmäßig wirklich an?
Also ich bin mir noch überhaupt nicht sicher. Also ich fände Pilotin cool.
Ja.
Ja, aber ich lege mich da auch nicht so fest. Also ich schreibe auch gerne, ich singe aber auch gerne, aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob sowas so realistisch ist, aber man kann ja alles ausprobieren und wenn es nicht klappt, also ich mache ja mit 17 mein Abi, da habe ich ja noch ziemlich viel Zeit. Also
du wirst die erste singende Jetpilotin werden, mit Sicherheit. Frau Kuhlenkampf, wenn Sie bei uns noch in der Leitung sind, ganz kurz noch, wenn Sie ja, sagen wir mal, weitestgehend ohne Fernsehen Ihre Jahre verbracht haben, in denen Sie entdeckt werden wollten und es hat nicht funktioniert, dann kann das Fernsehen eigentlich nicht so viel Negatives gebracht haben in den Folgejahren, oder?
Negatives nicht, aber Erfahrungen und Leitbilder und. Das Fernsehen bestimmte unseren Schulweg. Die Klassenkameradin guckte immer Krimi und das hat sie uns dann auf dem Schulweg erzählt. Das hat mir vollkommen gereicht.
Frau Kuhlenkamp.
Ja. Noch ganz wichtig, ich würde mir wünschen, wir haben hier in Wiesbaden ein Frauenmuseum, da gibt es eine Ausstellung hin und wieder, ja, entweder Technikerinnen oder Nobelpreisträgerinnen und Naturwissenschaftlerinnen, dass die Mädchen danach streben und denken, wow, das ist cool. In Namibia heißt es lecker.
Ist ja auch cool und das haben wir von Lea ja auch gehört. Sie geht ja also auch so ein bisschen in die Richtung der Entdeckerin. Frau Kuhlenkamp, vielen Dank nach Wiesbaden und Sie geben ab, wenn Sie möchten, nach Hamburg. Ich fürchte, dass bei Anna Kemper der Akku langsam leer wird. Sie wartet schon lange. 20 Jahre sind Sie alt. Ja, und gucken auch solche Shows wie Germany's Next Topmodel?
Also jetzt gucke ich sie nicht mehr, weil ich gar kein Fernsehen mehr habe. Aber ich habe sie mit 14 mit großer Begeisterung geguckt und auch nie eine Folge verpasst, jede Woche. Leider hat es aber auch große Wirkung auf mich gehabt, weil genau in der Staffel, als ich 14 Jahre alt war, hat Heidi Klum zu einer der Teilnehmerinnen gesagt, sie sei also nicht dick, aber sie sei eben noch zu rundlich und sie müsse auf jeden Fall abnehmen. Und dann plötzlich kam bei mir irgendwie auch der Gedanke, wenn die das zu ihr sagt, ich bin ja auch nicht so dünn und dann habe ich 5 Kilo abgenommen und bin ein bisschen sogar ins Untergewicht gekommen. Es war sicherlich nicht nur diese Staffel daran schuld, aber es war irgendwo so ein zündender Faktor, der mich dazu gebracht hat, zu denken, oh, irgendwas stimmt nicht, mein Körper ist auch nicht so in Ordnung.
Und wo kam dann der Punkt, wo Sie wieder zurück umgesteuert haben und gesagt haben, also wie ich normalerweise bin, so bin ich exakt bestens und perfekt?
Ja, also das ging dann so ein paar Monate so und dann ist das eben auch meinem Umfeld schon aufgefallen, dass ich stark abgenommen habe und dann hat mich auch schon eine Lehrerin angesprochen und Freunde und dann hat sich das irgendwie von allein wieder so ein bisschen normalisiert. Also meine Mutter hat sich dann auch Sorgen gemacht, aber irgendwie habe ich das dann allein auch wieder in den Griff bekommen. Also ich kann gar nicht genau sagen, warum eigentlich. Das ist mir nicht. Ich wollte nur dazu sagen, dass ich auch also auf jeden Fall glaube ich, dass ich mit 14 da auch sehr beeinflussbar war und auch sehr. Ich war vielleicht auch eher ein unsicheres Mädchen damals, aber
Anna Kemper, dranbleiben. Lea, die ja 14 ist, ist bei mir hier im Studio. Bitte.
Ja, also Freundin von mir, die erzählen mir dann auch von Bekannten von ihnen, die vielleicht eine leichte Essstörung haben oder hatten. Und die sagen dann auch häufig, dass das kommt, weil diese Mädchen oder manchmal auch Jungs in der Schule keine Freunde hatten oder halt nicht so viele Freunde und dann noch so ein bisschen gemobbt wurden. Und ich glaube, daraus entwickelt sich das auch immer ziemlich stark.
Also es bedingt ist. Das war auch Ihre Erfahrung, Frau Kemper?
Ja, dass wenn man irgendwie, also ich hatte zwar viele Freunde, aber ich war familiär sehr unsichere Situation, meine Eltern sind sich gerade getrennt und ich war eher unsicher und irgendwie habe ich das dann darauf projiziert, habe ich damit dann gedacht, ja, wenn ich das mache, dann ist auch alles super irgendwie. Also aber jetzt finde ich die total albern, ich würde mir das nicht mehr angucken und wenn ich dann doch mal irgendwie bei jemand anderem dazukomme, ein paar Minuten zu sehen, denke ich mir, was ist das für ein Mist? Also,
Gibt's denn in Ihrem Medienkonsum auch Rollenbilder, die Sie aus den Medien kennen und gerne im Positiven übernehmen möchten oder wollen? Also zum Beispiel eine schlagfertige, taffe Talkerin oder was auch immer? Finden Sie da was im Programm? Weil wir reden natürlich immer über die Negativen. Ne?
Ja.
Lassen Sie mal nachdenken.
Herr, ja. Also wie gesagt, ich habe ja kein Fernsehen. Ich streame in der ARD-Mediathek oder in der Arte-Mediathek. Und manchmal so sonntags nach dem Tatort sieht man diese Anne-Will-Show. Das finde ich ganz gut, dass da auch eine Frau moderiert. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe das nicht oft gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut sie das macht. Aber das finde ich, ich fand die, glaube ich, immer ganz gut. Aber ansonsten fällt mir jetzt so direkt gar nichts ein.
Frau Kemper, danke, dass Sie angerufen haben. Ja, kommen Sie weiterhin gut mit der ARD-Mediathek klar und ohne direktes Fernsehen?
Ja, wunderbar, ich bin begeistert.
Danke. Interessant war ja auch gestern in der gestrigen Ausgabe, da an verschiedenen Stellen sagten die Mädchen da, ja nein, dafür habe ich die Figur nicht, nee, da bin ich nicht dünn genug oder ich habe da nicht genug Sport. Eine sollte also mit dem Surfbrett irgendwie posen. Die sagte, nein, ich habe gar keine sportliche Ausstrahlung. Also die zweifeln ja, Frau Götz, auch in der Sendung an sich selbst.
Ja, das wird uns ja auch von Anfang an beigebracht, dass wir im Prinzip nie reichen. Und mit den Körperbildern, die wir dann haben und die wir auch diskutieren, und das Perfide bei Germany's Next Topmodel, das ist kein einfacher Reizreaktionsmuster. Die sind kompetent, gar keine Frage. Das Perfide ist aber, was passiert? Die fangen an, darüber zu reden. Die fangen an, sie zu bewundern, aber auch zu sagen, oh, wie sie da gelaufen ist. Und oh nee, da ist sie wirklich nicht schön und da ist sie zu fett. Und wenn man dann einmal, und die muss ja allein, um teilzunehmen, muss ich ja mindestens 1,72 und mindestens oder höchstens Kleidergröße 36 haben, das hat einfach kein normales Mädchen. So sieht keine normale Frau aus. Das sind absolute Ausnahmeerscheinungen. Und an denen messen wir uns, die diskutieren wir. Oder dann neulich, dann sind da irgendwie zwei Männer zugange und messen sie und nein, sie hat 100 um die Hüfte, das ist echt zu viel. Also das sind mit einmal dann die Maßstäbe und da muss jede Frau defizitär sein, was
Lea,
total schade ist.
Ja. Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Verhaken wir ganz kurz erst Lea, dann sofort Sie, ja? Okay.
Ja, also Victoria Beckham hat auch mal gesagt, sie mache ja Mode für die ganz normale Frau. Aber Victoria Beckham ist ja viel dünner als eine durchschnittliche, ich sage jetzt mal, Engländerin. Ich glaube, damit wurde das verglichen. Und da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, dass sie einfach gesagt hat, so wie ich aussehe, das ist normal. Und die anderen Frauen, die sind einfach zu dick, sage ich jetzt mal.
Herr Hagenberg?
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir dürfen hier tatsächlich nicht jetzt allein die Wirkung der Medien überhöhen. Diese Körperbilder kommen auch aus der Gesellschaft heraus. Das sind auch sozusagen Anforderungen, die, ich würde jetzt nicht sagen durchs Elternhaus, aber die letztendlich in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auch entsteht und eben nicht nur durch Sendungen wie Germany's Next Topmodel an sie herangetragen werden, sondern auch durch letztendlich wirtschaftliche Beweggründe, durch soziale Beweggründe, durch, wie ich vorhin gesagt habe, ja, diesen Selbstoptimierungswahn, der sozusagen auch in der Mittelschicht ja angekommen ist. Und ich wäre da immer ganz vorsichtig, das alleine auf die Medien zu fokussieren, vor allem aus dem Grund heraus, weil wir dann ja glauben müssten, wenn wir das in den Medien, diese Körperbilder abschaffen, dann wäre dieses Problem gelöst. Und das glaube ich nicht. Das ist letztendlich, das geben auch die Ergebnisse nicht her, sondern wir stellen letztendlich immer Kovarianzen bei unseren Messungen fest, dass etwas in der Gesellschaft, zum Beispiel eben eine Schädigung eines Körperbilds bei Kindern und Jugendlichen beobachtbar ist. Und wir stellen fest, dass es auch in den Medien auftaucht. Mehr können wir nicht messen.
Tim, Gerald, halten Sie durch. Ja, wir schalten Sie gleich auf Sendung. Aber ich habe zwei Wortmeldungen. Frau Stedding und dann nochmal Frau Götz.
Genau, also ich kann mich der Herrn Hackenbergs Meinung eigentlich auch wieder nur anschließen, dass man eben ja auch die Sachen verhandelt, die Medien, und das ist eben nicht das Einzige, worüber man verhandelt. Man verhandelt das in seinem Alltag, in seinem beruflichen Kontext und so weiter. Und das mit den Körperidealen ist eben so ein Thema, was immer wieder auch den Medien zugeschoben wird. Aber wenn wir uns zum Beispiel dann nicht nur Topmodel, sondern The Bachelor auch angucken, also was werden da eigentlich
über den haben wir noch gar nicht
genau,
gesprochen.
Genau, Rollenbilder, nämlich eigentlich, also Geschlechterrollenbilder, was werden da vermittelt? Da gibt es ein Harem von Frauen, die alle um einen Mann buhlen. Da scheint sich aber niemand von angesprochen zu fühlen, von den jungen Frauen. Also da gibt es anscheinend ja andere Mechanismen, die da greifen, und da diskutieren wir eben nicht darüber, wie die jungen Frauen dort gekleidet sind und was sie für Körpermaße haben, weil wir das absurd finden, weil die Zuschauerinnen sich davon nicht beeinflussen lassen?
Frau Götz und dann Lea, die muss ich noch zum Bachelor fragen. Denkt gleich dran, ja? Aber erst Frau Götz.
Also eins ist ganz wichtig, das sind ganz komplexe Zusammenhänge, gar keine Frage. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen aufhören sollten, was dagegen zu tun. Und Medien sind der Ansatzpunkt, wo sich einfach ganz viel zusammen einfach zusammenangelt. Das heißt, wir können diese Bilder auch ändern. Und anstatt dann da zu stehen, auch gerade als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und zu sagen, oh, das ist alles so komplex und wir können das nur beobachten, muss man auch fragen, okay, was wollen wir als Gesellschaft für Bilder? Was ist denn das, was wir unseren jungen Mädchen einfach mitgeben wollen, damit sie auch in dieser Gesellschaft ihren Platz einnehmen können? Und da können Medien einfach eine Menge tun.
Ja, aber wir dürfen auch nicht falsche Hoffnungen wecken. Also das wäre mir ganz wichtig. Frau Götz, ich gebe Ihnen da absolut recht. Nur wie gesagt, es letztendlich so stark auf die Medien zu fixieren, weckt falsche Hoffnungen, dass man dadurch das Problem lösen kann. Sondern wir müssen das Problem breiter angehen. Wir müssen es gesamtgesellschaftlich angehen.
Ja, das ist richtig. Aber mit solchen Aktivitäten wie Pink Stink und dann einfach zu sagen, wir wollen in Hamburg diese Werbung nicht, das hat einfach Erfolg. Damit kann ich einfach ein kleines bisschen verändern. Und Gesellschaft verändert sich immer nur in kleinen Stücken. Und wir sollten einfach nicht aufgeben, hier wirklich an Qualität einzufordern und einfach da, wo wir was tun können.
Nee, da dürfen Sie mich auch nicht missverstehen. Ich bin nicht umsonst im jungen Medienschutz, aufzugeben. Ein ganzes Gegenteil. Nur, wie gesagt, ich versuche das eben auch in einem breiteren Rahmen zu transportieren, weil eben gerade an Leute wie mich immer die Hoffnung herangetragen wird, wir könnten das ja zensieren, wobei es gar keine Zensur in Deutschland gibt. Die ist verboten laut Grundgesetz. Und dann würde sich das Problem von alleine lösen. Das ist falsch.
Ja, so einfach geht es mit Sicherheit nicht. Tim Gerald wohnt in Dortmund und es wird ihn nicht überraschen, wenn ich ihm sage, vielleicht weiß er es auch, in München gibt es einen Kosmetiksalon für Fünfjährige. Tim Gerald, Sie sind selber 21, aber Sie haben eine kleine Schwester.
Ja, genau. Ich habe eine Schwester, die ist 7 Jahre alt und die ist ein ganz großer Fan von dieser Topmodel-Sendung. Und da gibt es für mich sehr beunruhigende Verhaltensmuster, die sie aufzeigt.
Zum Beispiel?
Oh, dass sie jetzt in dem Alter schon sich schminken will und so Unterwäsche wie so Stringtangas haben will. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn jetzt hier anderes gesagt wird, dass solche Sendungen unsere Kinder verderben. Und da kann ich mich absolut nicht mit anfreunden und ich muss da auch vehement widersprechen, wenn hier gesagt wird, dass der Einfluss da nur nicht so groß wäre oder so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass solche Sendungen unsere Kinder zu Objekten
runterstufen.
Genau.
Ja, und sehen Sie da auch was bei Ihren Geschlechtsgenossen? Also wie ist das mit Jungs? Wo haben Sie da Beobachtungen gemacht, dass da Rollen aus dem Fernsehen übernommen werden, die Sie selber nicht für gut halten?
Naja, einfach, dass Frauen als Objekte vielleicht auch betrachtet werden und reduziert werden auf ihr Äußeres.
Dem allem darf ich entnehmen, dass Sie, Herr Gerald, keinesfalls in die Rolle eines Bachelor schlüpfen würden.
Nee.
Kämpfe Sie nicht immer. Und Sie passen aber weiter auf Ihre 7-jährige Schwester auf. Hört die denn auf Sie?
Nein.
Was sagen Ihre Eltern eigentlich dazu?
Naja, die sind da jetzt auch nicht begeistert von, aber ja, die versuchen so gut wie möglich dagegen was zu machen. Oder den Anforderungen nicht nachzukommen.
Frau Götz, Herr Hackenberg, Frau Stehling, eine Frage an Herrn Gerald oder sollen wir ihn mit dieser ernüchternden Erkenntnis in Dortmund alleine lassen?
Das ist halt das Gemeine. Die wollen im Prinzip Anerkennung, die jungen Mädchen. Das hört sich so an, wie die Schwester möchte einfach gesehen werden. Sie möchte, dass andere Menschen sehen, wie besonders sie ist. Und das Einzige, was wir im Moment Mädchen dann anbieten, oder nicht das Einzige, aber das Vorrangige, ist dann eben Aussehen. Also schminke dich, style dich, dann ist es etwas, wie du eben top sein kannst. Und da einfach Alternativen zu sehen, zu gucken, was ist denn das, was die Schwester noch gut kann, sie anstatt zu begrenzen, woanders zu bestärken, was sie eben noch an Talenten hat, was sie einfach machen kann, was sehr viel mehr bringt, das wäre eigentlich das, was wir tun sollten.
Tim, ja, ich kann vielleicht auch als Tipp noch geben, dass man vielleicht hier empfehlen kann, eine kritische Auseinandersetzung mit zum Beispiel eben den Medienformaten, die gesehen werden, die sie jetzt als besonders kritisch für ihre Schwester sehen, dass sie vielleicht einfach mit ihr darüber auch diskutieren und ihr ihren Standpunkt in ihrer Sprache auch klar machen.
Na, wollen wir es versuchen, Herr Gerald? Herzlichen Dank.
Ja, ist nicht so einfach. Also Ich werde da auch sehr schnell sauer. Ich muss Ihnen sagen, ich finde, diese Sendungen erziehen unsere Kinder zu Huren und ich bin schwerst dagegen. Ja?
Okay, Sie haben es also gesagt, Herr Gerald, herzlichen Dank. Aber weiter gucken, wie das mit Ihrer Schwester ist und mit ihr reden. Wir haben leider nur noch 2 Minuten Sendezeit, deswegen nochmal Lea. Da wollte ich einerseits fragen, ist es wirklich so, also ihr auch unter euch als Freundinnen, ist das auf der Top-Liste der Gespräche, Aussehen, Anziehen, Kleidung, Schminke? Oder täuschen wir uns da?
Naja, also teils, teils. Freitags reden wir da meistens drüber, weil es ja donnerstags abends läuft. Aber es geht halt auch viel um Jungs und wer jetzt was geschrieben hat und um Facebook und so. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, also ich tanze ja schon seit ich 3 oder 4 Jahre alt bin, ungefähr. Und da kam auch immer so das Gespräch auf dieses Gewicht und so. Aber ich denke, das ist nicht so ein großer Druck und als Sportler müsste einem eigentlich klar sein, dass man auch was essen muss vor dem Sport. Also man braucht ja die Energie, das ist genauso wie vor einer Klassenarbeit. Ohne Energie funktioniert da gar nichts. Also da muss man was essen. Und wenn manche dann denken, ich mache eine Diät und ich esse jetzt gar nichts mehr, das bringt nichts.
Dieser Appell stammt von Lea Erdwins, 9. Klasse Ursulinen-Gymnasium in Köln. Danke, dass du heute da warst, zu Gast in unserer Sendung Lebenszeit. Danke auch Dr. Maja Götz vom Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen. Herzlichen Dank nach München, nach Berlin. Dank an Dr. Achim Hackenberg fürs Mitwirken und Miriam Stehling, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin an der Universität Lüneburg. Ihnen allen herzlichen Dank, den Hörerinnen und Hörern zu Hause auch. Wir schauen uns alles an, was reingekommen ist während der Sendung. Sie können das Ganze nachhören, wenn Sie Interesse haben, auf www.dradio.de, dann auf Lebenszeit gehen und in so einer Stunde wird das dann für Sie als Podcast erhältlich sein. In der kommenden Woche wird an dieser Stelle mein Kollege Michael Röhl sitzen. Sein Thema in der Lebenszeit: Ende der Benachteiligung. Die Frage wird er stellen, wie sieht das aus mit dem Arbeiten jenseits der 60? Und für heute verabschiedet sich Andreas Stopp.
Deutschlandfunk.